Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, worum es heute Morgen gehen soll, habe ich mir mal die Frage gestellt und die möchte ich auch euch mal stellen. Ja, wenn euch jemand fragen würde, seid ihr richtig mutig? Was würdet ihr darauf antworten? Also ich habe keine Ahnung, was du darauf antworten würdest, aber wenn man mir die Frage stellen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, naja, es kommt drauf an. Ja? Kommt drauf an, in welcher Situation man gerade ist. Wenn mein Mut dabei herausgefordert würde, keine Ahnung, im Schwimmbad vom 10-Meter-Brett zu springen, dann würde ich das wahrscheinlich machen, ja, auch wenn man da schon so ein bisschen mulmiges Gefühl hat. Aber dann gibt es eben so andere Situationen, wenn man zum Beispiel unangenehme Dinge mal ansprechen muss, auf einen Menschen zugehen muss. Ich glaube, da bin ich eher feige, ja, und dann bin ich nicht so mutig, wie ich mir wünschen würde und wie ich vielleicht auch sein sollte. Vielleicht macht das euch gar nichts aus, ja. Ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, so ganz allgemein in unserem Leben und auch in unserem Leben als Christen, dann fehlt es uns häufig eher an Mut. Und dabei wissen wir eigentlich, ja, dass Mut zu einem erfolgreichen Leben unerlässlich ist. Manchmal muss man auch mutige Entscheidungen treffen, um erfolgreich zu sein. Und deswegen schauen wir auch auf, ja, zu mutigen Menschen und bewundern, was sie durch ihr Leben alles erreicht haben. Ich habe mal gelesen, eine Schweizer Zeitung hat mal so eine Umfrage gemacht, da sollten mal die Schweizer einschätzen, wer denn für sie mutige Menschen sind. Und dann hatten die so ein Ranking erstellt und da wurden dann Namen genannt wie Nelson Mandela oder Mahatma Gandhi oder Martin Luther King oder Christopher Columbus und selbst Jesus, ja, kam auf den 10. Platz immerhin. Und wenn man sich das Leben dieser Menschen anschaut, dann merkt man, die haben eigentlich alle eines gemeinsam. Sie waren bereit, entgegen vieler Widerstände, ja, mit einem großen Wagnis ihr Leben für ihre Überzeugungen einzusetzen. Und ich glaube, das inspiriert uns, das inspiriert Menschen ganz allgemein und bereichert auch unser Leben. Und ich glaube, als Christen sollten wir in geistlicher Hinsicht genauso mutig handeln und leben. Weil ich glaube, nur wenn wir diesen Mut aufbringen, dann werden wir auch in unserem geistlichen Leben und auch im Leben unserer Gemeinde erfolgreich sein. Dann wird uns das gelingen, was Gott auch für uns vorgesehen hat. Und ja, wie das funktioniert, sage ich mal, oder wovon wir lernen können, das wollen wir uns heute Morgen mal anschauen. Und wir schauen uns mal eine alttestamentliche Geschichte an aus dem ersten Buch Samuel. Könnt ihr schon mal aufschlagen, das 13. Kapitel. Und dabei versetzen wir uns mal zurück in eine Zeit in der Geschichte Israels, die nicht gerade so als Glanzzeit, ja, in die Chronik oder die Geschichte des Volkes eingegangen ist. Wenn man sich mal mit diesen Kapiteln beschäftigt, die davor liegen, dann stellt man fest, dass diese Vorzeichen eigentlich gar nicht so schlecht gewesen sind. Ja, nach Jahren des Auf und Abs, während der Zeit der Richter und dem damit auch verbundenen Chaos, das damals geherrscht hat, hat Gott dem Drängen des Volkes damals nachgegeben und endlich einen König, den Saul, über Israel gesetzt. Ja, das war nicht nach Gottes Willen, aber Gott hat gesagt, okay, wenn ihr das wollt, dann mache ich das. Und damit waren natürlich auch viele Hoffnungen verknüpft. Saul sollte nach Gottes Willen regieren. Er sollte diese chaotischen Zustände im Volk Gottes beseitigen und diese orientierungslosen Schafe, die einzelnen Stämme, die teilweise auch noch untereinander verfeindet waren, sammeln und wieder zu einer Nation vereinen und das alles unter der Führung eines Hirten und Königs. Und was am Anfang gut begonnen hat und Hoffnung gemacht hat, das stellt sich dann bald als große Enttäuschung heraus. Zwar konnte der Saul damals ganz entscheidende Siege über den Feind erringen, aber er wurde eigentlich immer hochmütiger. Er meinte, ich bin der wichtigste Mann und er missachtete dabei Gott und sein Wort und seine Befehle. Ja, wir lesen hier in dem Text, dass er sich da so 3000 Männer zusammengestellt hat als ein Heer, um eben gegen den Dauerfeind Israels zur damaligen Zeit, die Philister, in den Krieg zu ziehen. Aber im Angesicht des Feindes, der ein noch viel größeres Heer hatte als nur diese 3000 Mann, haben die Männer dann das Weite gesucht. Ja, das lesen wir in Kapitel 13, Vers 6. Da wird das so schön beschrieben, als aber die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, weil das Kriegsvolk bedrängt wurde, Da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dornsträuchern, in Felsen, in Gewölben und in Zisternen. Und auch gingen Hebräer über den Jordan ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und das ganze Volk, das ihm folgte, war voller Angst. Also die Kriegsmoral, die war ziemlich am Boden, könnte man sagen. Und alle fühlten sich eher so, als hätten sie gar keine Chance gegen dieses übermächtige Heer. Und deswegen haben sie sich versteckt in Höhlen und Dornsträuchern und in Felsen und in Gewölben. Hauptsache weg, Hauptsache nicht mit zu diesem Heer gehören, weil wir stehen da wahrscheinlich sowieso auf der Seite der Verlierer. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, lesen wir dann weiter in den folgenden Versen, dass Saul auch noch den verachtet hat, der ja derjenige gewesen wäre, der in der Situation noch helfen könnte, nämlich Gott. Denn wir lesen, dass Saul hier eigentlich auf den Propheten Samuel warten sollte, der wollte noch opfern, bevor Saul in den Krieg zieht, aber ja, während sich das Volk so nach und nach verzog, wurde Saul eben ziemlich ungeduldig und kribbelig und irgendwann hat er gesagt, so, jetzt opfere ich einfach selbst und ziehe in den Krieg. Und als Samuel dann kam, dann lesen wir ja ab Vers 13, dass er sagt, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Und dann steht da, und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea in Benjamin und Saul musterte das Volk, das sich bei ihm befand, etwa 600 Mann. Also Gott hat in das Herz von Saul geschaut und er hat gesehen, was im Herzen von Saul los war und dass er selbst keinen Platz in diesem Herzen hat. Und deswegen war das Königtum von Saul praktisch beendet, noch bevor es richtig begonnen hat, weil es klar war, dass Gott dieses Königtum nicht bestehen lassen würde. Und überleg mal, wir haben am Anfang 3000 Männer gehabt, die zu diesem Heer gehören, und an dieser Stelle haben wir gelesen, dass nur noch 600 Leute dabei waren. Also das war eine katastrophale Situation. Stellt euch mal vor, ihr wollt in den Krieg ziehen und ihr habt irgendwann 2400 Leute weniger von euren 3000, nur noch 20%. Und wir lesen dann zudem, ja, das kommt dann noch dazu in den nächsten Versen, dass die Armee zwar da war, diese 600 Leute, aber die hatten praktisch keine Waffen, weil die Schmiede in Israel wurden sehr wahrscheinlich von den Philistern umgebracht und jedes Mal, wenn sie irgendwie auch nur ihre Ackergeräte irgendwie schärfen lassen wollten, ihre Pflüge oder Spaten oder Beile, dann mussten sie zu den verfeindeten Philistern gehen, um sich dort die Waffen eben schmieden zu lassen und schärfen zu lassen. Und dann steht da, dass außer Saul und seinem Sohn Jonathan eigentlich niemand wirklich bewaffnet war. Das war nun mal so kurz der Zustand des Volkes Israels und des Volkes Gottes in dieser Zeit. Ja, eine Handvoll zitternder, waffenloser Feiglinge, könnte man sagen, unter der Führung von einem von Gott verworfenen König in der geistlichen Ferne von Gott und vor dem Angesicht eines gewaltigen Heeres von Philistern, von denen hier in Vers 5 steht, dass sie 3000 Wagen und 6000 Gespanne und Fußvolk wie der Sand am Ufer des Meeres hatten. Und davon ja, waren alle bis an die Zähne bewaffnet, könnte man sagen, und top militärisch ausgebildet. Und ich glaube, wenn man sich mal so in diese Lage hineinversetzt damals, ich glaube, da kann es einem schon wirklich Angst und Bange werden. Und man braucht auch nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass da in einem Lager von Israel keine ausgelassene Stimmung herrschte und dass man auch nicht hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt hat. Und ich dachte so, als ich darüber nachdachte, dass es vielleicht in unserem Leben als Christen oder auch in unserer Gemeinde manchmal ähnlich ist. Ja, wir sind nicht immer auf dem Höhenflug unterwegs, sondern manchmal ist eher das Gegenteil. Manchmal fühlt sich eben das Leben in der Nachfolge nicht so an, als würde man auf der Gewinnerseite stehen, sondern eher so, als würde man auf der Verliererseite stehen. So wie sich auch die Soldaten damals wahrscheinlich gefühlt haben. Man wird vielleicht schief angeschaut, wenn man seinen sein Leben nach Gottes Wort ausrichtet, wenn man vielleicht auch Nein sagt zu Dingen, die heutzutage normal sind, weil man Gottes Wort respektiert. Man wird traurig, ja, wenn Menschen, vielleicht auch junge Menschen, die Gemeinde verlassen und lieber ihre eigenen Wege gehen, so wie hier die Soldaten Sauls, die sich aus dem Staub gemacht haben, die desillusioniert waren, könnte man sagen, die traurig waren, die dachten, ja, bei dem Heer bin ich auf der Seite des Verlierers. Aber Gott möchte das eigentlich nicht. Ja, er will, dass wir ein siegreiches Leben in geistlicher Hinsicht führen. Er will, dass wir mit ihm, mit unserem Leben Ehre machen. Und dazu braucht es eben in den schwierigen Zeiten Mut. Mut, wie ihn damals beim Volk Israel nur ein einziger hatte in diesem Lager von 600 Leuten. Und das ist die Geschichte, oder das ist der Jonathan gewesen, der Sohn vom Saul. Und seine Geschichte, die lesen wir hier im 14. Kapitel und damit wollen wir uns mal beschäftigen. Und ich lese mal die ersten 7 Verse. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. Also die Philister hatten so einen Posten aufgestellt an einem strategisch wichtigen Übergang bei einem Pass im Gebirge. Und Jonathan wollte nur mit seinem Waffenträger darüber gehen. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Und Saul saß am Rand von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht. Und das Kriegsvolk bei ihm war etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabots, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, trug das Ephod. Also Ephod war das priesterliche Gewand, worin sich auch diese Lossteine befanden, womit man den Willen Gottes befragen konnte. Und das Volk hatte nicht erkannt, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu dem Posten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf der einen und eine Felszacke auf der anderen Seite. Der Name der einen war Boses und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke bildete eine Säule im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Wir haben uns gerade eben diese Angst im Lager der Israeliten vorgestellt. Und diese Angst oder dieser Zustand, auch eher der Lähmung, könnte man sagen, die da herrschte, die wird durchbrochen, als hier eines Tages endlich jemand bereit ist, diese Situation nicht mehr hinzunehmen und zu sagen, nein, ja, ich akzeptiere das nicht mehr, dass Gottes Volk verängstigt vor den Philistern hier sitzt. Und so ergreift der Jonathan die Initiative. Während, wie wir hier lesen in Vers 2, Saul unter dem Granatapfelbaum saß und ja, da wahrscheinlich gewartet hat, was die Zukunft wohl bringen wird und zugesehen hat, wie sein Heer Tag für Tag schrumpft, ja, da macht sich sein Sohn auf und lässt sich eben oder gibt sich mit dieser Situation nicht mehr zufrieden. Und so macht er sich auf mit dem Waffenträger, um zu diesem Posten der Philister zu gehen und sagt hier, wie es im ersten Vers beschrieben wird, seinem Vater ganz bewusst nichts davon. Ja, wahrscheinlich hat er Angst gehabt, der Saul, der wird ihn sehr wahrscheinlich davon abhalten. Ja, der wird ihm 100 Gründe nennen, warum das eine ganz schlechte Idee ist, das jetzt zu tun. Und deswegen macht er das heimlich. Wenn wir uns hier den Saul anschauen und auch noch im folgenden Kapitel, dann sehen wir, dass er ein schwacher und ein hilfloser Führer war. Und ich glaube, dass es durchaus bezeichnend ist, dass hier steht, dass er dort saß und scheinbar auch gar nicht daran dachte, irgendwas zu unternehmen. Und dazu hatte er sich noch diesen Priester, den Ahia, an die Seite gestellt, weil er hoffte damit, vielleicht Gott auch noch auf seiner Seite zu haben. Und wenn man mal sich anguckt, ja, dieser Priester Ahia, der stammt hier von Eli ab und das war eigentlich eine von Gott verworfene Linie der Priester. Und wir lesen auch hier, dass der Ahia das priesterliche Gewand trug mit diesem Ephod und den Lossteinen, um Gott zu befragen. Also die Vorzeichen waren ganz gut, aber wir lesen nirgendwo, dass Gott das tatsächlich ernst, dass Saul das tatsächlich ernst genommen hat und dass er Gott tatsächlich auch mal befragt hätte. Und so klammert sich dieser von Gott verworfene König mit seinem von Gott verworfenen Priester ja an einen Schatten des wahren Glaubens, könnte man sagen, den beide nicht hatten. Ganz im Gegenteil eben zu seinem Sohn, zu dem Jonathan. Der sah im Angriff von diesen Philistern einen Angriff auf Gottes Volk und damit auch einen Angriff auf die Ehre Gottes. Für ihn war das nicht nur irgendwie ein politischer Kampf, ja, wo es darum ging, irgendwelche Grenzen zu verschieben, sondern für ihn hatte dieser Kampf eine geistliche Dimension. Und deswegen konnte er diese erbärmliche Lage, in dem sich das Volk befand, nicht hinnehmen und hat sich entschieden, etwas zu unternehmen. Wir haben das hier gelesen in Vers 6, als er zu seinem Waffenträger sagte, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und das hat mich so, als ich die Geschichte vor einiger Zeit gelesen habe, nochmal darüber nachgedacht, hat so bewegt, ja, dass der hier sagt, vielleicht. Er hat nicht gesagt, Gott hat mir den Auftrag gegeben. Der hat keine spektakuläre Erscheinung Gottes bekommen. Gott hat nicht zu ihm gesprochen, irgendwie direkt, sondern er hat einfach erkannt, die Situation, so wie sie ist nicht gut. Und vielleicht will Gott mich dafür gebrauchen, daran etwas zu ändern. Und ihm war klar, wie er das hier auch sagt, vielleicht wird der Herr etwas tun. Es war klar, nicht ich kann was bewirken, sondern das kann nur Gott bewirken. Nur er kann das tun, weil auch seine Ehre auf dem Spiel steht. Und hier sieht man auf der einen Seite den Saul, der so unaktiv war, der keinen wirklichen Glauben an Gott hatte, und auf der anderen Seite seinen Sohn, der nicht nur eine Form von Religiosität hatte, sondern eine lebendige Beziehung zu seinem Gott im Himmel hatte, der wirklich daran geglaubt hat, mit Gott auf unserer Seite sind wir stärker als dieser übermächtige Feind. Auch wenn wir kaum menschliche Hilfe haben, ja, er sagt das ja hier so, für Gott gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Gott braucht nicht viel menschliche Hilfe, ihm reicht auch wenig, um etwas Großes damit zu machen. Ich musste so an die 5 Brote und 2 Fische denken, ja, das war ja auch, um diese mehr als 5000 Leute satt zu bekommen, das war ja praktisch nichts. Und trotzdem in der Hand des Herrn wurde etwas viel, viel Größeres daraus, wie das, was sich ja überhaupt jemand vorstellen konnte. Ich glaube, in unserem Leben geht es uns vielleicht manchmal ganz ähnlich hier, auch wie dem Jonathan. Ja? Manchmal spricht Gott vielleicht tatsächlich zu uns. Ja? Wir lesen sein Wort, wir beten, wir reden oder bekommen vielleicht auch Rückmeldungen durch andere Menschen und dadurch erkennen wir manchmal auch ganz sicher, was Gottes Wille für unser Leben ist. Aber meistens ist es noch nicht so, oder? Also zumindest bei mir, dass ich ganz klar sagen kann, das will Gott und das will er nicht. Uns fehlt die Sicherheit und deswegen wagen wir es dann auch nicht, manche Entscheidungen zu treffen oder manche Wege zu gehen, obwohl wir sie eigentlich gehen sollten. Aber wenn wir den ersten Schritt nie wagen, werden wir auch nie herausfinden, wohin der Weg führt. Es werden uns wahrscheinlich ja zum Beispiel 100 Gründe einfallen, warum gerade jetzt nicht die richtige Zeit ist, um einem Menschen von Jesus weiterzusagen oder eine Evangelisationsveranstaltung zu machen oder so. Aber du wirst das nie erfahren, wenn du es auch nicht tust. Du musst an unsere Zeltevangelisation denken, ja, an 2020. Natürlich haben wir da viel abgewogen und überlegt, können wir das machen, können wir das nicht machen, aber wir hätten das nie erfahren, ob Gott das segnet, wenn wir das nie getan hätten. Und ich bin so dankbar dafür, dass ganz viele in der Gemeinde tatsächlich den Mut haben zu sagen, wir machen das jetzt und dass wir uns als Gemeinde dafür entschieden haben. Vielleicht denkst du auch zum Beispiel in der Gemeinde, ja, es gibt andere Brüder, die können viel besser reden als ich. Also sollen die mal einen Beitrag geben oder sollen die mal dieses oder jenes machen. Lass das erstmal die anderen machen. Und wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, wie der Saul da zu sitzen und zu sagen, naja, mal schauen, was kommt, Vielleicht wird das Ganze schon irgendwie, anstatt aktiv zu werden und uns dafür zu entscheiden, uns für Gott einzusetzen. Ja, wir machen lieber nichts, um nichts falsch zu machen, aber häufig ist es das Falscheste, was wir tun können, meiner Meinung nach. Ja, man sagt ja auch so zu Recht, auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und wenn ich diesen ersten Schritt eben nicht gehe, dann werde ich auch nie erfahren, wo der Weg endet. Ich glaube, mutiges Handeln im Glauben beginnt damit, dass du den ersten Schritt gehst. Geh ihn dort, wo du merkst, dass ihn vielleicht kein anderer geht. Und lass dich von Gott gebrauchen. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir von Jonathan hier lernen können. Wie wir mutig im Glauben handeln. Ich habe es mal versucht, in einem Wort zusammenzufassen. Initiiere, also ergreif die Initiative und geh den ersten Schritt. Jonathan hier in unserer Geschichte, der war bereit, auch ganz ohne Sicherheiten, aber mit dem Vertrauen auf Gott in den Kampf zu gehen. Und deswegen war das kein Himmelfahrtskommando, was der hier gemacht hat, sondern er ging auch ganz bedacht vor, wie wir das hier lesen, mit einem ganz klaren Plan, den er sich vorgenommen hatte. Ich lese nochmal ab Vers 8. Und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind, und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Und beide zeigten sich dem Posten der Philister. Da sprachen die Philister, sieh an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sagten, kommt zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan zu Boden. Und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Sie fielen etwa auf einer halben Furchenlänge eines Jochesacker. Und es entstand ein Schrecken im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk. Auch die Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken. Und die Erde erbebte. So entstand ein Schrecken Gottes. Wenn man sich das mal so vorstellt, was der Jonathan vorgehabt hat, ja, seinen Plan, dann könnte man meinen, der sei ein bisschen verrückt gewesen, ja. Man hätte doch denken können, wenn sie nur zu zweit sind und da ist in dieser schwierigen Lage dieser Posten, den sie angreifen wollte, dann hätten sie sich doch am besten verstecken sollen und anschleichen sollen, um dann möglichst den Überraschungsmoment zu nutzen und den Posten anzugreifen. Aber sie wollten ja genau das Gegenteil tun und wollten sich dem Posten zeigen und sagen, hallo, ja, hier sind wir. Und Jonathan wollte so testen, wie die Leute reagieren würden. Würden sie sagen, ja, kommt zu uns herauf, dann wusste er, dass sie ihn nicht so ganz ernst nehmen, weil die haben dann wahrscheinlich gedacht, naja, die zwei Leute, was wollen die gegen uns 20 ausrichten? Ja, die sollen mal ruhig hier hochkommen, mit denen werden wir schon fertig. Und er wusste dann, dass Gott sie in seine Hände gegeben hat. Aber andererseits, wenn sie ihm sagen würden, bleibt dort, wir kommen zu euch herunter, dann wusste er, okay, wir werden ernst genommen. Und wahrscheinlich ist es jetzt nicht das Zeichen, dass wir tatsächlich angreifen sollten. Und wir lesen dann auch hier, dass sie das genauso gemacht haben. Und die Philister haben ja dann genauso reagiert, wie der Jonathan das erwartet hat. Sieh an, Hebräer, sagen sie hier, kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und dann sagen sie, kommt zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Also wahrscheinlich haben die beiden einen etwas erbärmlichen Eindruck abgegeben, ja, sonst hätten die nicht so reagiert. Vielleicht haben sie auch gedacht, das sind Überläufer aus dem israelischen Heer, die jetzt zu den Philistern überlaufen wollten. Jedenfalls war klar, die beiden wurden nicht als Bedrohung wirklich ernst genommen. Und genau das war jetzt das Zeichen für Jonathan, tatsächlich anzugreifen. Und so stiegen sie, wie es hier heißt, auf Händen und Füßen da hoch. Also die konnten sich gar nicht schützen, wenn sie irgendwie angegriffen worden wären. Und oben tun sie einen Schlag oder dann wahrscheinlich auch mehrere und 20 Leute fallen in der Reihe nacheinander zu Boden und sind geschlagen. Überleg mal, einer gegen 10 Leute. Zu zweit erschlagen sie 20. Und natürlich hat dieser Angriff für so eine Verwirrung gesorgt und für so ein Bestürzen im Lager von den Philistern, dass die wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen ja durcheinander liefen und nicht wussten, wie ihnen geschah. Und Gott bekannte sich dann auch hier ganz eindeutig zu Jonathan und zu dem, was er getan hat und zu seinem Glauben. Deswegen lesen wir, dass dieser menschliche Schrecken, den sie hatten, sich zum Schrecken Gottes gewandelt hat, als dann auch noch die Erde gebebt hat. Und sehr wahrscheinlich hat Gott dafür gesorgt, dass ja in dem Moment ein Erdbeben entstanden ist und was natürlich für noch größeren Schrecken gesorgt hat und wo sie ja gedacht haben, was passiert denn jetzt hier? Wir werden hier von einem Riesenheer wahrscheinlich angegriffen oder so. Aber was man hier auch sieht, ist, dass diese Tat vom Jonathan kein Selbstläufer war. Ja, das ist nicht einfach, er hat gesagt, so, ich entscheide mich jetzt dafür, den Angriff zu machen und dann wird das schon irgendwie, sondern der Jonathan hat das geplant. Er ist in dieser strategisch schwierigen Situation ein großes Wagnis eingegangen, das ihn ohne Probleme sein Leben hätte kosten können. Und dennoch war es eben kein aussichtsloses Unterfangen, kein Himmelfahrtskommando, weil er wusste, Gott ist auf meiner Seite. Und genau das war der entscheidende Punkt. Gott ist auf meiner Seite. Und genau das Gleiche gilt für dich heute, für euch heute. Ja, Gott ist auf eurer, er ist auf deiner, er ist auf unserer Seite. Aber mutig im Glauben zu handeln, bedeutet eben auch, dass das kein Selbstläufer ist, sondern wir müssen etwas investieren. Ja, es gilt, Kosten zu tragen und auch Risiken einzugehen, die uns das kostet. Das ist ganz interessant. Jonathan musste hier auf diesen Pass hochklettern und da wird ja erwähnt in Vers 4, dass der zwischen diesen beiden Felszacken lag. Boses hieß die eine und Senne die andere. Und ich habe gelesen, dass sich diese beiden Wörter im Hebräischen ableiten von schlüpfrig und dornig. Und so dachte ich, unser Leben in der Nachfolge ist ja auch manchmal, das sind ja auch manchmal Wege, die vielleicht schlüpfrig und dornig sind, wo man vielleicht mal hinfallen kann, wo man vielleicht auch schmerzvolle Erfahrungen machen kann. Aber keineswegs ein einfacher Weg, der immer nur geradeaus geht und wo niemals Probleme auftreten. Ich glaube, das kann jeder von uns bezeugen, dass das im Leben eines Christen nicht so ist. Im Glauben siegreich zu sein, kostet uns etwas. Das heißt, wir müssen Zeit und Energie und eventuell auch unser Geld investieren, wenn wir Jesus wirklich konsequent nachfolgen wollen. Ich glaube nicht umsonst, sagte Herr Jesus, dass jeder sein Kreuz aufnehme und ihm nachfolge. Sein Kreuz aufnehmen, das kostet etwas, das ist eine Last, das ist mühevoll. Und es bedeutet eben auch, wenn man irgendwas investiert, ja zum Beispiel auch im finanziellen Bereich, dass man immer gewisse Risiken damit eingeht. Und so ist es im Glaubensleben. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Veränderung in der Gemeinde anstoßen will, dann kostet es häufig Kraft, Überzeugungskraft, das kostet Energie, ich muss mich damit beschäftigen. Und ich riskiere vielleicht auch etwas. Ja, ich riskiere vielleicht Konflikte in der Gemeinde. Ich riskiere, dass andere eben nicht so überzeugt sind von dieser Idee wie ich. Aber wenn ich nichts tue, dann wird sich vielleicht auch nichts verändern. Bertolt Brecht, der Dichter, der hat mal gesagt, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ich glaube, das ist richtig. Ja, ich kann kämpfen und dann besteht auch die Möglichkeit, ich kann verlieren. Aber wenn ich gar nicht erst kämpfe, dann habe ich schon verloren, bevor es begonnen hat. Und deswegen sei du oder lasst uns ja Kämpfer sein und mutig im Glauben handeln, indem wir eben auch bereit sind, Kosten und Risiken zu tragen. Und ich glaube, nur so werden wir ganz persönlich, aber auch als ganze Gemeinde im geistlichen Leben erfolgreich sein. Und deswegen ist das so mein zweiter Punkt, den man hiervon lernen kann. Wir müssen bereit sein zu investieren, ja, Kosten und Risiken zu tragen. Aber damit ist das Ganze noch nicht zu Ende. Ja? Wenn du deinen Weg konsequent mit Jesus gehst, dann glaube ich, dann wird auch unser Leben ein Vorbild sein für andere. Und das ist der letzte Abschnitt, den ich noch lesen möchte, der uns das wunderbar zeigt, ab Vers 16. Und die Wächter Sauls zu Gibea Benjamin sahen und siehe ein lärmendes Getümmel. das immer hin und her wogte. Und Saul sagte zu dem Volk, das bei ihm war, lasst doch antreten und sehen, wer von uns weggegangen ist. Und sie ließen antreten, siehe, da fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Da sagte Jonathan zu Ahia, bring die Lade Gottes herbei, denn die Lade Gottes war an jenen Tagen unter den Söhnen Israel. Und es geschah, während Saul noch zu den Priestern redete, nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu. Und Saul sagte zu dem Priester, zieh deine Hand zurück. Und Saul und alles Volk, das bei ihm war, versammelte sich und kamen zum Kampf. Und siehe, da war das Schwert des einen gegen den anderen, eine sehr große Verwirrung. Und die Hebräer waren bei den Philistern wie schon früher. Die nun, die mit ihnen ins Feldlager hinaufgezogen waren, auch sie wandten sich um, mit Israel zu sein, das bei Saul und Jonathan war. Als aber alle Männer von Israel, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, hörten, dass die Philister flohen, setzten auch sie ihnen nach im Kampf. So rettete der Herr Israel an demselben Tag, und der Kampf zog sich bis über Bet-Aben hinaus. Also diese Verwirrung, die dieser Angriff Jonathans verursacht hatte, die blieb nicht lange unbemerkt. Und deswegen haben die Wächter von Saul das auch irgendwann bemerkt, und Saul hat davon Wind bekommen und wollte wissen, ja, was ist denn da eigentlich los? Ja, und dann ließ er alle Männer antreten, und die mussten dann, wurde durchgezählt sozusagen, wer alles da ist, und man stellte fest, Jonathan und sein Waffenträger fehlten. Und als Saul merkte, okay, das ist wirklich ein Angriff auf die Philister, dann wollte er natürlich mitmachen. Und wir wissen ja, eigentlich sollte er darauf warten, bis er Gott geopfert hat oder zumindest Gottes Willen erfahren hat. Und deswegen beauftragt er dann hier diesen Ahia, den Priester, und sagt, bring die Lade Gottes herbei. Einige meinen, das könnte auch dieses Ephod und diese Lossteine gewesen sein. Wie auch immer, ja, letztendlich ging es Saul darum, er wollte irgendwie zumindest alibimäßig Gott befragen und ihn so mit auf seiner Seite haben. Aber noch während dieser Ahia Gott befragte, hat der Saul gesagt, lass ab, oder wie es hier heißt, ja, oder zieh deine Hand zurück, andere übersetzen mit, lass es sein. Ja, Saul war einfach ungeduldig geworden. Er hat gemerkt, dieses Getümmel, das wurde immer lauter, das war ein großer Kampf, und er hatte gehofft oder hatte befürchtet, wenn ich jetzt nicht mit eingreife, dann wird da ein großer Sieg geschlagen, ohne dass ich mit dabei bin. Also besser, lass es bleiben. Wer braucht noch Gott, wenn der Sieg doch eigentlich schon unser ist? Und so stürzt er sich dann in den Kampf. Und es ist so genial, wie wir das hier lesen, dass Gott dafür sorgt, dass die Philister sich mit ihren eigenen Waffen geschlagen haben. Überleg mal, das Heer der Israeliten, die waren eigentlich waffenlos. Und die Philister hatten diese modernen oder zur damaligen Zeit eben modernen Waffen, waren super ausgerüstet, und Gott in seiner Genialität sorgt dafür, dass sie sich selbst mit ihren eigenen Waffen geschlagen haben, dass ihre Schwerter und Speere zu Werkzeugen ihrer eigenen Vernichtung geworden sind. Und so bahnt sich hier ein großer Sieg an. Und diejenigen, die zu den Philistern übergelaufen waren, die entscheiden sich plötzlich dazu, doch für Israel zu kämpfen. Und diejenigen, die Angsthasen, die sich versteckt hatten im Gebirge oder wie wir es gerade eben gelesen haben, unter den Dornsträuchern und in den Höhlen, die kommen plötzlich auch hervor und stürzen sich gemeinsam mit den anderen in den Kampf. Und das finde ich ja so beeindruckend an dieser Geschichte, dass die mutige Tat von zwei Männern, angeführt ja von dem Jonathan, die sie im Glauben an Gott getan haben, plötzlich zu einer Inspiration für das gesamte Volk Gottes wird, für das Heer, und für einen gewaltigen Sieg sorgt. Und das Gute ist dann, dass hier am Ende nochmal steht, so rettete der Herr Israel an diesem Tag. Das war ein Sieg Gottes, aber Gott hat diesen Sieg eben nur geschenkt, weil es zwei Leute gab, die wirklich an ihn geglaubt haben und die auch bereit waren, sich von ihm gebrauchen zu lassen. Und ich bin überzeugt, wenn du dich heute von Gott gebrauchen lässt und mutig im Glauben handelst, ja, dass auch dein Leben ein Vorbild sein kann für andere. Und ich dachte mir so, stell dir mal vor, ja, wenn diejenigen, die vielleicht mal zu eurer Gemeinde gehört haben und irgendwann die Gemeinde verlassen haben oder nicht mehr mitgegangen sind, wenn diejenigen dein Leben sehen würden und wenn sie sehen würden, hey, der steht auf der Seite des Siegers, und nicht auf der Seite des Verlierers. Dann könnte das eine Inspiration für andere sein, vielleicht wieder nach Gott zu fragen und wieder mit dazuzukommen. Oder diejenigen, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, nicht mehr mit Gott leben zu wollen. Dass sie sich beginnen, wieder für Gott zu interessieren und wieder zurückkommen in die Gemeinde, wie die Soldaten hier wieder zurückgekommen sind in das Heer Israels. Und vielleicht sagst du, aber ich habe eigentlich niemanden, ich kenne niemanden, der so lebt. Und ich habe auch irgendwie kein wirkliches Vorbild. Dann fang du an, so zu leben und werde du selbst ein Vorbild für andere. Ja, wenn es keinen Weg gibt, den du gehen kannst, dann geh deinen eigenen Weg im Glauben und hinterlasse eine Spur, der dann andere wiederum folgen können. Wir denken so häufig an das, was andere tun, ja, und messen uns auch an anderen. Aber ich glaube, das ist nicht gut, immer nur darauf zu schauen, was andere tun oder nicht zu tun, sondern sei mutig und handle du im Glauben und geh deinen Weg. Und ich bin überzeugt, dass Gott dir auch ein siegreiches Leben schenken wird und auch euch hier als Gemeinde. Wenn du ein erfülltes Leben im Glauben hast, dann ist es wiederum auch einfacher für andere mit dazuzukommen und sozusagen in den Kampf mit einzusteigen und ebenfalls siegreich zu sein. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, den ja ich gerne hier herausstellen wollte und den wir mitnehmen können und lernen können von dem Jonathan. Inspiriere, ja, werde ein Vorbild für andere. Und damit will ich auch zum Ende kommen. Ja. Ich fand es einfach eine faszinierende Geschichte oder finde es auch immer noch. Und sie fasziniert mich einfach, weil sie mir zeigt, wie Gott mit einfachen Menschen, mit kleiner Kraft ganz viel erreichen kann. Ja, das Entscheidende ist nicht dein Alter, dein Beruf, deine Bildung, dein Familienstand oder irgendetwas anderes, was dich vielleicht auszeichnet oder woran andere Menschen dich messen. Entscheidend ist dein Glaube. Und diesem Jonathan, dem genügte hier ein Vielleicht. Vielleicht wird der Herr etwas tun und der Glaube an den Allmächtigen, um etwas ganz Besonderes zu wagen. In dieser militärisch, strategisch, politisch und ach, in welcher Hinsicht auch immer total aussichtslosen Situation war es eben dieser Glaube von dem einen Mann, der bereit war, mutig zu handeln, durch den Gott einem ganzen Volk den Sieg geschenkt hat. Ich bin der Überzeugung, mehr braucht Gott auch heute nicht, aber weniger will er auch nicht gebrauchen als unseren Glauben. Ja, wenn wir schwach sind, dann ist er stark. Ich möchte mal zusammenfassen, ja, diese drei Punkte. Der erste, initiiere, ja, geh den ersten Schritt, ergreif die Initiative. Investiere, sei bereit, Kosten und Risiken zu tragen und dann inspiriere, werde ein Vorbild für andere. Und das wünsche ich euch wirklich, dass ihr in eurem persönlichen Leben mutig Schritte im Glauben geht und dass ihr das auch als Gemeinde tut und wünsche euch dabei Gottes Segen und sein Erfolg und dass er euch wirklich ein erfülltes, geistliches Leben schenken möge. Heute, aber auch in der Woche und in den nächsten Tagen. Amen.